Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Prozess um die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe NSU ist auch heute von Verfahrensfragen geprägt worden. Mit der Befragung der Angeklagten will das Münchner Gericht beginnen, wenn der Prozess in knapp 3 Wochen wieder aufgenommen wird. Außerdem wurde am 4. Verhandlungstag geklärt, dass das Verfahren in vollem Umfang weitergeführt wird. Anklagepunkte, die den Nagelbombenanschlag von Köln betreffen, werden nicht ausgeklammert.
Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ist am 4. Verhandlungstag schon fast zur Randfigur geworden. Die Prozessparteien diskutieren erneut vor allem Verfahrensfragen. Und die Nebenkläger werden in den Interviews draußen nicht mehr zum Auftreten der mutmaßlichen Terroristin befragt, sondern zur Entscheidung des Gerichts, den Bombenanschlag von 2004 in der Kölner Kolbstraße zumindest vorläufig nicht in einem zweiten Prozess verhandeln zu wollen.
Ich bin sehr froh darüber. Es wäre eine sehr, sehr schwierige Situation sonst entstanden.
Denn dann wäre dieser Tatkomplex viel zu spät oder womöglich überhaupt nicht mehr vor Gericht behandelt worden. Eine Abtrennung, so ist aus Anwaltskreisen der Opfer zu hören, hätte zu einem Eklat geführt. Insgesamt äußern sich die Nebenkläger zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Verfahrens. Nicht unzufrieden wirken auch die Zschäpe-Anwälte, obwohl die meisten ihrer Anträge bereits abgelehnt sind. Allerdings geben sie sich wortkarg.
Was wir zu sagen hatten, das haben wir in der Hauptverhandlung erklärt. Und dabei möchten wir es auch gerne belassen.
Unerwartet einmütig haben zuvor Nebenkläger und Verteidiger Einsicht in die Akten der NSU-Untersuchungsausschüsse verlangt. Eine Forderung, die die Ankläger für unbegründet halten.
Es sind auch alle Akten, die für die Schuld- und Straffrage von Bedeutung sind, für die Verteidiger und die Nebenkläger zur Einsicht bereitgelegt worden und ihnen sogar übersandt worden.
Ein Dissens, der zumindest am nächsten Prozesstag kaum eine Rolle spielen wird, denn dann will Carsten S., der die Tatwaffe der Mordserie beschafft haben soll, umfassend aussagen.
Der Tatkomplex, der ihn betrifft, hat natürlich für das gesamte Verfahren eine große Bedeutung. Insofern wird seine Aussage auch nach meiner Einschätzung große Bedeutung haben.
Am Münchner Justizzentrum kehrt also nur vorübergehend Ruhe ein. Anfang Juni dürfte der Prozess dann in seine erste entscheidende Phase gehen.
Zum bisherigen Verlauf des NSU-Prozesses jetzt direkt aus München unser ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam.
Die Anklageschrift und zahlreiche Anträge zum Verfahren haben die ersten Prozesstage hier in München geprägt. Der eher schleppende Beginn war aber zu erwarten und ist bei großen Prozessen durchaus üblich. Die Atmosphäre im Gerichtssaal war über lange Strecken durchaus gereizt, hat sich aber gerade im Laufe des heutigen Tages durchaus entspannt. Ob dies so bleibt, wird sich am nächsten Verhandlungstag, dem 4. Juni, zeigen. Die Pause bis dorthin war von vornherein eingeplant. Das Gericht hat heute noch einige Verfahrensfragen abgearbeitet, um dann am Stück die wichtige Vernehmung der Angeklagten zur Sache angehen zu können. Damit zurück zu Thorsten Schröder.
Unser Rechtsexperte Frank Bräutigam liefert auch auf tagesschau.de noch einmal eine Analyse der ersten NSU-Prozesstage in München. Um die NSU-Mordserie ging es heute auch in Berlin im Untersuchungsausschuss des Bundestages, der Ermittlungsfehler aufklären soll. Die Abgeordneten trafen sich nach mehr als einjähriger Arbeit zu ihrer letzten öffentlichen Sitzung. Die nutzten die Obleute der Fraktionen und der Ausschussvorsitzende Edati, um den Sicherheitsbehörden beispielloses Versagen vorzuhalten. Im September soll der Abschlussbericht vorliegen und im Bundestag beraten werden.
Dieser Untersuchungsausschuss gehört zu den bemerkenswertesten in der Geschichte des Deutschen Bundestages. Denn anders als üblich versuchten die Abgeordneten, die NSU-Mordserie parteiübergreifend zu beleuchten.
Das ist uns hier im Untersuchungsausschuss gelungen. Das war etwas Besonderes im Deutschen Bundestag und deswegen können wir darauf auch stolz sein.
Immer wieder habe der Ausschuss, hieß es, in Abgründe staatlichen Versagens geblickt.
Wir haben ein Totalversagen der Sicherheitsarchitektur feststellen dürfen. Die Sicherheitsbehörden waren auf eine rechtsterroristische Mordserie 0,0 vorbereitet.
72 Mal hat der Ausschuss getagt, über 8000 Aktenordner ausgewertet und dabei 5 ehemalige Innenminister aus Bund und Ländern vernommen. Der Vorwurf, dass sie und ihre Beamten auf dem rechten Auge blind gewesen seien, bedeutet aber nicht, dass die Aufklärung bewusst behindert wurde.
Ein Mittun staatlicher Organe bei diesen Morden, ein bewusstes Decken der Täter, das alles stand als Verdacht ja im Raum und wird zum Teil bis heute geäußert. Dafür haben wir keine Anzeichen gefunden.
Den Abschlussbericht wird der Bundestag auf einer Sondersitzung noch vor der Bundestagswahl debattieren.
Der NSU-Untersuchungsausschuss hat das Versagen der Sicherheitsbehörden nicht nur nachgewiesen, er hat es auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und damit den politischen Reformdruck erhöht. Ob der jetzt anstehende Umbau der Sicherheitsbehörden ausreicht, steht jedoch auf einem ganz anderen Blatt.
Bundesverteidigungsminister de Maizière hat heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur Reform der Bundeswehr abgegeben. Die Opposition nutzte die Debatte aber auch für ein weiteres Thema, den erst vor 2 Tagen bekannt gewordenen Abbruch des Drohnenprojekts Eurohawk. Kritiker warfen de Maizière vor, die Öffentlichkeit getäuscht zu haben. Der Minister kündigte eine gründliche Aufklärung an und zog ansonsten ein positives Fazit der Neuausrichtung.
Der Eurohawk. Hunderte Millionen hat die Bundeswehr mit der Hightech-Aufklärungsdrohne in den Sand gesetzt. Fliegen darf sie nicht. Trotzdem schwebte sie heute irgendwie doch über der Bundestagsdebatte. Solche Rüstungsdebakel werde es künftig nicht mehr geben, versprach der Verteidigungsminister.
Wir planen nur, was wir uns leisten können. Wir beschaffen, was wir brauchen und nicht, was uns angeboten wird.
Die Grünen warfen dem Minister vor, er habe Steuergeld für den Eurohawk verbrannt.
Sie haben ein Millionenloch gegraben, von dem Sie selbst nicht mehr wissen, wie tief es eigentlich ist.
Auch über das eigentliche Thema, die Bundeswehrreform, wurde gestritten. Der Verteidigungsminister spricht 2 Jahre nach Ende der Wehrpflicht von einer historischen Weichenstellung.
Mit der Neuausrichtung der Bundeswehr setzen wir einen verteidigungspolitischen Schlussstrich unter den Kalten Krieg und auch seine Nachwehen.
Dafür wird die Armee drastisch verkleinert. 2010 gab es noch 250.000 Soldaten, derzeit sind es 190.000. Am Ende soll die Zahl auf 185.000 sinken. Außerdem werden mehr als 60 Kasernen geschlossen und die Strukturen komplett umgekrempelt. Das sei der falsche Weg, moniert die SPD.
Herr Minister, es wird gar nichts Neues bei dieser Bundeswehr am Ende herauskommen. Nichts Neues. Sie benennen auch nichts Neues. Herauskommt von allem weniger Geld, weniger Personal und weniger Gerät.
Bis 2017 sollen die Hauptteile der Reform umgesetzt sein.
Die Wehrreform ist für die Soldaten mit Unsicherheit und Einschnitten verbunden. Dass gleichzeitig Millionen Steuergelder in einem Rüstungsprojekt wie dem Eurohawk versenkt werden, sei der Truppe kaum vermittelbar, sagen Spitzenmilitärs. Und das bringt auch den Verteidigungsminister in Erklärungsnöte.
In Deutschland sollen künftig schärfere Regeln für die Finanzbranche gelten. Der Bundestag stimmte heute für die Umsetzung einer EU-Richtlinie, mit der neue Eigenkapitalvorschriften für die Banken eingeführt werden. Sie sollen größere Kapitalpuffer aufbauen, um Risiken besser selbst abzufedern. In der Finanzkrise mussten die Steuerzahler Banken mit Milliardensummen stützen. Bankmanager müssen sich auf eine Kappung ihrer Bonuszahlungen einstellen. Mit scharfer Kritik an den globalen Finanzmärkten hat sich Papst Franziskus zu Wort gemeldet. In seiner Rede geißelte er das Streben nach Besitz und Konsum und forderte mehr Hilfe für die Armen. Die verbreitete Geldgier degradiere letztlich auch die Menschen zu Waren, sagte Franziskus. Geld solle aber, so wörtlich, dienen und nicht regieren. Nötig seien mehr staatliche Kontrollen, so der Papst.
Bundeskanzlerin Merkel hat ein zügigeres Tempo bei den Reformbemühungen Frankreichs angemahnt. Auf dem Europaforum des Westdeutschen Rundfunks sagte sie, das Land müsse als zweitgrößte Volkswirtschaft Europas für mehr Wettbewerbsfähigkeit sorgen. Frankreich hat angesichts schlechter Wirtschaftsdaten von der EU-Kommission mehr Zeit bekommen, sein Haushaltsdefizit abzubauen. Bei dem Treffen in Berlin sprachen sich führende Politiker für einen stärkeren Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union aus.
In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat ein Selbstmordattentäter mindestens 15 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 30 wurden verletzt. Der Attentäter steuerte seinen mit Sprengstoff beladenen Wagen in einen NATO-Konvoi. Unter den Toten seien 2 Soldaten, 4 Mitarbeiter der internationalen Schutztruppe sowie mindestens 2 Kinder, teilte das Militärbündnis mit. Deutsche Soldaten sind laut Einsatzführungskommando nicht betroffen. Zu dem Anschlag bekannte sich eine islamische Extremistengruppe. 3 Wochen nach dem Einsturz einer maroden Textilfabrik in Bangladesch ist ein Abkommen in Kraft getreten, das die Sicherheit der Arbeiter verbessern soll. Mehr als 30 führende Bekleidungsunternehmen haben es unterzeichnet. Mehr als 1.000 Fabriken in Bangladesch müssen damit in Zukunft strenger kontrolliert werden. Unabhängige Gutachter sollen zum Beispiel überprüfen, ob Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden und ob Gebäude sicher sind.
Für die Menschen in Bangladesch sei es ein Durchbruch, ja, Eine Zeitenwende. Große Worte, kämpferische Gesten in der Runde von Gewerkschaftern aus der ganzen Welt im schweizerischen Nyon heute Morgen.
Wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Erfolg unserer Initiative.
Ausgerechnet eine Tragödie war der Auslöser der Initiative, der Fabrikeinsturz in Bangladesch vor 3 Wochen mit mehr als 1000 Opfern. Seither hat sich der Gewerkschaftsverband für ein erstes verbindliches Abkommen stark gemacht. Darin sollen sich die Handelskonzerne zu besserem Brandschutz, unabhängigen Kontrollen und mehr Rechten für Arbeiter in dem Land verpflichten und sich an den Kosten dafür beteiligen. Bis heute sagten mehr als 30 große Unternehmen zu, darunter H&M, C&A, Tchibo, Kik, Aldi und Lidl. Einige aber, wie der weltgrößte Einzelhändler Walmart und Gap, verweigerten sich. Verärgerung darüber bei UNI.
Und wir sind sehr, sehr enttäuscht, dass die sich nicht dazu durchringen konnten, ein bindendes Abkommen zu unterschreiben, das wirklich eine große Veränderung für die, eine große Verbesserung für die Beschäftigten in Bangladesch garantieren würde.
Die Internationale Arbeitsorganisation begrüßt das Vertragswerk, mahnt aber weitere Schritte an. Es muss letztlich um mehr als Brandschutz gehen. Wir brauchen bessere Mindeststandards für Arbeiter und Gewerkschaften, nicht nur in einem Land, sondern weltweit. Wie nötig das ist, zeigt der Einsturz einer Schuhfabrik heute Morgen in Kambodscha. Wieder mussten 2 Menschen sterben, weil es offenbar wichtiger war, billig zu produzieren, als sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Die USA-Reise des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan steht ganz im Zeichen des Syrien-Konflikts. Nach Gesprächen im Weißen Haus bekräftigten Erdogan und Präsident Obama, Syriens Machthaber Assad müsse zurücktreten. Gemeinsam werde man den Druck auf das Regime erhöhen. Die Türkei hat 400.000 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen und befürchtet, noch stärker in den Konflikt im Nachbarland hineingezogen zu werden.
Er ist ein besonderer Gast. Der türkische Premier ist einer der wichtigsten Partner Obamas in der muslimischen Welt. Doch Erdogan hat unangenehme Forderungen im Gepäck. Lautstark drängt die Türkei auf eine US-kontrollierte Flugverbotszone in Syrien. Beide Politiker fürchten, dass die Türkei in den Bürgerkrieg hineingezogen werden könnte. Erdogan kommt nur wenige Tage nach einem blutigen Attentat, für das die türkische Regierung den syrischen Geheimdienst verantwortlich macht. Der Ministerpräsident erwartet mehr als freundliche Worte. Unser Ziel ist es, die Dinge zu beschleunigen. Deshalb reisen ich und mein Außenminister zu unseren Partnern. Dies ist eine gemeinsame Verantwortung aller Länder. Doch Obama lässt sich nicht auf weitere Zugeständnisse festlegen. Wir werden gemeinsam den Druck auf das Assad-Regime erhöhen und mit der syrischen Opposition zusammenarbeiten. Der türkische Ministerpräsident ist führend bei den internationalen Bemühungen für ein demokratisches Syrien ohne Assad. Doch wie der Druck erhöht werden soll, darauf wollte sich Obama bislang nicht festlegen.
Dieser Besuch ist ein Drahtseilakt für den Präsidenten. Obama braucht die Türkei. Sie vor den Kopf zu stoßen, kann er sich nicht leisten. Doch Erdogans Bitte nach einem militärischen Eingreifen oder nach einer Bewaffnung der syrischen Rebellen will Obama nicht nachgeben, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Doch auch der Präsident weiß, beim nächsten größeren Anschlag auf türkischem Boden wird der Druck auf ihn immer größer, seine abwartende Haltung doch noch aufzugeben.
US-Präsident Obama hat Konsequenzen aus der Affäre um die US-Steuerbehörde IRS gezogen. Auf einer gestern Abend kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Washington gab er den sofortigen Rücktritt des Behördenchefs bekannt. Die IRS hatte gezielt regierungskritische Gruppen überprüft, die in den meisten Fällen den oppositionellen Republikanern nahestanden. Obama sprach von einem unentschuldbaren Fehlverhalten innerhalb der Behörde.
Zum Abschluss seiner Brasilienreise hat Bundespräsident Gauck das Land ermutigt, die Aufarbeitung der Militärdiktatur konsequent fortzusetzen. Gauck traf sich mit Vertretern der Wahrheitskommission, die vor allem Verbrechen gegen die Menschenrechte während der Diktatur untersucht. Neben einem Besuch in einer Armensiedlung besichtigte er auch die Christusstatue. Gauck zeigte sich tief beeindruckt von dem atemberaubenden Panorama.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 17. Mai.
Deutschland liegt am östlichen Rand eines Tiefdrucksystems. Dabei trifft morgen kühle Meeresluft auf warme Luft aus Südosteuropa. So entstehen zum Teil heftige Schauer und Gewitter. In der Nacht bleibt es im Osten und Nordosten trocken, sonst regnet es gebietsweise. Von der Mitte bis in den Nordwesten sind anfangs auch noch Gewitter möglich. Morgen im Südwesten und Westen viele Wolken und zeitweise Regen. Sonst neben freundlichen Abschnitten mancherorts Schauer und Gewitter. Lokal kann es kräftigen Regen, Hagel und schwere Sturmböen geben. An der Oder bleibt es meist trocken. Von Gewitterböen abgesehen weht der Wind schwach bis mäßig, an der Ostsee frisch. Heute Nacht 17 Grad an der Spree, 6 Grad in der Eifel. Dort morgen 10, an der Oder bis zu 28 Grad. Am Samstag im Norden teilweise kräftige und gewittrige Regenfälle. Im übrigen Land teils Sonne, teils dichte Wolken und im Südwesten ein paar Schauer. Hier am Pfingstsonntag zeitweise Regen, sonst wie auch am Montag neben freundlichen Abschnitten auch dichte Wolken, Schauer und Gewitter.
Um 22.15 Uhr meldet sich hier Tom Buro mit diesen Tagesthemen. Was darf Forschung? Debatte um das Klonen von Embryos und ausgebremst ICEs in der Warteschleife. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.